Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Mobbing bzw. Cybermobbing. Gemeint ist das systematische Fertigmachen und Ausgrenzen von Menschen. Es hinterlässt oft tiefe Spuren bei den Betroffenen, auch noch über viele Jahre. Und es kann extreme Folgen für unsere Gesundheit haben. Doch wie erkennt man Mobbing? Welche Rolle spielen dabei das Internet und Social Media? Und wie kann man gegen Mobbing vorgehen? Darüber spreche ich mit Dr. Katharina Katzer. Sie ist Leiterin des Instituts für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln und beschäftigt sich seit über 2 Jahrzehnten mit der Forschung zum Thema Mobbing und auch, wie sich Mobbing durch die Cyberräume verändert hat. Sie ist Volkswirtin und Sozialpsychologin. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Katzer, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ich freue mich, hallo.
Erklären Sie uns mal, was Mobbing überhaupt ist. Das ist ja ein englischer Begriff. Wofür steht der?
Wenn wir Mobbing definieren möchten, dann muss man sagen, es ist eigentlich eine Handlung, die eine gezielte Schädigungsabsicht hat. Das heißt, eine Person soll gezielt fertig gemacht, schikaniert werden und das nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Das heißt, Mobbing hat verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Die Schädigungsabsicht, den längeren Zeitraum, das heißt die Wiederholung und natürlich auch eine Art Machtungleichgewicht der Täter, der Mobber gegenüber dem Opfer.
Kommt es auch von diesem Begriff der Mob, der so böse über die Straßen fegt und Menschen verfolgt? Steckt das da drin?
Ja, richtig. Es ist natürlich eine Art Fertigmachen und wir haben ja verschiedene Arten von Mobbing, also von dem Mob sozusagen, von der Gruppe, die gegenüber einer Person aktiv wird und aggressiv reagiert und sie versucht fertig zu machen. Wir haben das ja auf der physischen Ebene, das heißt, man kann ganz gezielt Leute natürlich schlagen, verprügeln oder den Gewalt androhen. Wir haben natürlich verbales Mobbing, das heißt, man beleidigt Leute, man hänselt die, man schreit sie an und versucht sie zu unterdrücken, man versucht sie auch sozial zu isolieren, also auszuschließen, in die Gruppe nichts hineinzubekommen. Und wir haben natürlich auch dieses psychische Mobbing. Das heißt, man versucht ganz gezielt Lügen zu verbreiten, Gerüchte, Häme, also Dinge, Fakes sozusagen, die nicht stimmen, um eine Person in ein schlechtes Licht zu rücken.
Und wo kommt das überall vor? Man würde ja denken, auch in der Schule, da erinnere ich mich so, aber ich kenne auch im Erwachsenenalltag Situationen. Wo finden wir also Mobbing-Vorfälle?
Absolut. Also Mobbing ist kein Kinder- oder Jugendthema. Wir haben es in der Schule, aber wir haben es natürlich auch bei den Erwachsenen. Wir haben es in den Lehrräumen in der Schule zwischen den Lehrern, Lehrpersonen. Wir haben es im Beruf, das heißt also Mitarbeiter, Kollegen, aber auch Vorgesetzte, die andere mobben. Wir haben es auch im privaten Bereich, das heißt also auch Ex-Partner oder Ex-Freundinnen oder Freunde, die sie sozusagen einen versuchen fertig zu machen. Das heißt, wir haben es in Schule, Beruf, Privatleben auf allen Ebenen.
Und wir haben es natürlich auch in der nicht analogen Welt.
Richtig. Wir sehen, dass Mobbing sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich verändert hat. Also das, was sich früher sozusagen in der Schule oder Schulhof oder sozusagen in dem Unternehmen stattgefunden hat, dass sich das immer mehr in den digitalen Raum verlagert. Das heißt, heute sind soziale Netzwerke, sind aber auch Videoportale wie YouTube oder TikTok oder WhatsApp, also die ganz neuen digitalen Kommunikationsmedien. Das sind die Ausdrucksformen des neuen Mobbings, das wir Cybermobbing nennen.
Da gibt's ja noch einen weiteren Begriff, Shitstorm. Geht das in diese Richtung?
Absolut. Shitstorm geht in die Richtung. Shitstorm heißt ja, dass sich im Endeffekt eine Gruppe zusammenrottet, sozusagen. Es fängt eigentlich leise, langsam an, dass man sozusagen gegenüber einer Person im Netz böse Dinge äußert oder sie schikaniert. Aber dass sich das sozusagen danach fortsetzt. Nachher sind es nicht nur 5, 10, nachher sind es Hunderttausende, die auf diesen Zug aufspringen und diese Person versuchen, fertig zu machen. Das heißt also, jemand wird in ein schlechtes Licht gerückt, fertig gemacht, vielleicht aufgrund seiner politischen Einstellung, aufgrund seiner Meinung oder aufgrund seines Aussehens, was er postet zum Beispiel im Netz, welche Bilder er von sich preisgibt. Und das löst dann sozusagen eine Spirale des Hasses aus.
Und dann gibt es noch den Begriff Bullying.
Also Bullying und Mobbing ist eigentlich der ähnliche Begriff. Der Bullying-Begriff ist eigentlich der englischsprachige Begriff. Das, was wir normalerweise in der Forschung sagen, wir Bullying auch zu Mobbing und wir sagen Cyberbullying, aber deutsch übersetzt sagen wir eben Cybermobbing oder eben Mobbing.
Und der Unterschied jetzt nochmal zwischen der analogen, also der echten Welt und der digitalen Welt, gibt es überhaupt einen oder ist es eigentlich gleich, nur das eine ist in gesprochener und körperlicher und das andere in getippter Form?
Nein, es gibt schon ganz starke Unterschiede. Gerade die Auswirkungen auf die Opfer, die Betroffenen sind extrem anders. Weil wenn wir Mobbing im traditionellen physischen Raum betrachtet haben, zum Beispiel in der Schule, dann war es dann so, wenn die Schüler, die Kinder dann sozusagen nach Hause gekommen sind, dann hatten sie zu Hause einen Schutzraum. Dann war das Mobbing außen vor der Tür. Heute ist es aber so, dass das Cybermobbing ja 24 Stunden läuft, weil das Smartphone ja praktisch am Körper oder im Kinderzimmer nachts sozusagen im Bett liegt. Das heißt, der Terror hört überhaupt nicht auf. Wir haben sozusagen einen dauerhaften Mobbingbeschuss, einen dauerhaften Druck auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf Erwachsene. Und das erhöht den psychischen Druck und die psychischen negativen Effekte. Und dann haben wir noch etwas anderes. Wenn Mobbing in der Schule stattgefunden hat, hat das vielleicht irgendwann mal ein Ende gehabt. Aber Cybermobbing hat eigentlich nie ein Ende. Wir sprechen mittlerweile von einer Endlosviktimisierung. Denn das, was im Netz steht, kann ja nicht richtig gelöscht werden. Selbst wenn ich auf YouTube Videos herausnehme oder von Fotoportalen die Fotos lösche, jemand kann die auf seinem Handy oder Smartphone heruntergeladen haben, um die auch Jahre später wieder ins Netz zu stellen. Das heißt, was einmal im Netz über mich kursiert, kann eigentlich immer wieder auftauchen. Und das macht auch sozusagen diesen psychischen Druck, die negativen Effekte auf die Betroffenen so wahnsinnig stark und dramatisch. Und das ist zum Teil schlimmer, sehen wir in der Forschung, als das normale Mobbing, das auf den physischen Raum begrenzt ist und dem wir vielleicht mal entfliehen können, wenn wir dann einen anderen Beruf haben oder eine andere Schule haben. Aber dem Cybermobbing können sie nicht mehr entrinnen. Und das macht es so dramatisch.
Jetzt sagen Sie, spielt sich viel online ab. Eigentlich heißt es soziale Netzwerke. Man müsste aber hier eher unsoziale Netzwerke sagen.
Ja, absolut.
Welche Rolle spielt, dass man so in Kommunikation miteinander ist?
Also was wir ganz deutlich feststellen, dass soziale Netzwerke, die eigentlich sozial sein sollten, durchaus toxisch wirken. Vor allen Dingen hat es damit zu tun, dass sich die Täter anders im Netz wahrnehmen. Das heißt also, wenn ein Täter vor einem Opfer im physischen Raum steht und weiß, da hinten sitzt der und ich muss irgendwas machen, um ihn fertig zu machen, dann muss ich sehr viel Mut haben, aber ich muss mir auch etwas überlegen, strategisch vorgehen zu können, dass ich etwas verstecke oder irgendwo an die Tafel schreibe oder so. Im Netz brauche ich das nicht. Im Netz habe ich als Täter das Opfer nicht vor mir. Das heißt, ich habe überhaupt keine Empathie. Das Opfer ist weit weg. Und ich selber sehe mich aber auch nicht als Täter, weil ich sozusagen ja nur im Endeffekt vor dem Screen sitzen bleibe und etwas im digitalen Raum mit meinen Fingern verfasse, vielleicht sogar ein Foto oder ein Video hochlade. Das heißt, dieses Gefühl, die eigene Emotion, mich als Täter zu sehen, ist zum Teil gar nicht vorhanden. Diese Hemmschwelle, im digitalen Raum deutlich aggressiver zu sein, deutlich schneller etwas Gemeines zu posten, ist deutlich niedriger als im physischen Face-to-Face-Raum.
Und viele sind ja auch mit irgendeinem Fake-Namen da unterwegs.
Auch das muss man sagen. Natürlich werden Fakes auch benutzt, um digitale Taten auszuüben. Das heißt auch, um Mobbing auszuüben, andere fertig zu machen, damit man nicht erkannt wird. Aber mittlerweile sehen wir sogar eine Form, dass auch mit dem Klarnamen gemobbt wird. Das heißt, dass die Aggression und diese Mobbing-Handlung gar nicht mehr so wahrgenommen wird als etwas, das nicht in Ordnung ist, sondern dass sie sozusagen gerechtfertigt wird. Also wir sehen zum Beispiel bei den Tätern, gerade im Bereich des Cybermobbings, dass die Mehrheit der Täter äußert, das Opfer hat es tatsächlich verdient. Das heißt, es ist gerechtfertigt, dass ich diese Person mobbe und fertig mache. Also diese schädigende, strafbare Handlung wird gar nicht mehr als anormal angesehen, sondern wird ins normale Repertoire des Verhaltens übertragen. Und das ist in den letzten Jahren wirklich eine bedenkliche Entwicklung, weil das gerade bei Kindern und Jugendlichen passiert. Also diese Einstellung, das ist in Ordnung, wenn ich aggressiv gegenüber anderen bin. Und das ist schon ziemlich bedenklich.
Das heißt, Kinder und Jugendliche sind besonders betroffen?
Ja, muss man schon ganz klar sagen. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Täter und die Opfer immer jünger werden. Also wir sehen mittlerweile einen Peak bei den 12-Jährigen, dass in Deutschland ein Drittel der 12-Jährigen an Cybermobbing beteiligt sind oder Opfer von Cybermobbing werden. Das heißt also, es ist nicht mehr die 14- bis 16-Jährigen, von denen wir sagen, das ist eigentlich die Hauptgruppe in der Pubertät steckend, sondern wir sehen, dass die Opfer und die Täter jünger werden. Und wir sehen zum Beispiel gerade auch bei den Grundschullehrern, wenn wir die befragen in Studien, fast jeder zweite Grundschullehrer erkennt Cybermobbing und Mobbingfälle. Und das sind schon Zahlen, die dramatisch sind und die uns auch für die Frage stellen, was können wir denn tun, um dagegen wirken zu können?
Da kommen wir nachher nochmal dazu. Wie sieht's denn aber aus mit so Strafbarkeit? Also wenn man so mit offenem Namen jemanden wirklich fertig macht, da müsste doch ständig irgendwie so eine Internetpolizei dann reagieren können.
Also Internetpolizei wäre schön, die haben wir aber leider nicht. Aber es ist ganz klar, wenn ich jemanden beleidige, wenn ich Lügen verbreite, wenn ich jemanden versuche zu erpressen, das sind ganz klar Straftaten, auch nach dem Strafgesetzbuch. Da muss man natürlich gucken, wer verübt diese Taten. Sind die jetzt jünger als 14, dann sind sie nicht strafmündig. Also ein 12-Jähriger, der jemanden jetzt fertig macht und jemanden beleidigt oder bedroht oder ein gemeines Video jetzt dreht von einem Mitschüler auf der Toilette zum Beispiel oder in der Umkleide, ziehen sich aus, sind nackt und dann filmt man das und stellt ins Netz. Der ist nicht haftbar. Das heißt, man muss auch sehen, welche Strafbarkeit ist da, aber wie kann man zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche davor schützen, dass sie zum Täter werden? Mhm. Und wie kann man die Kinder dann auch sanktionieren? Also auch das ist eine Frage. In manchen Ländern haben wir auch die Strafmündigkeit durchaus in einem jüngeren Alter, wird heruntergesetzt, weil man sagt, mein Gott, also wenn ich mit 12 Jahren jemanden so fertig mache, so brutal bin, dann muss ich auch dafür verantwortlich gemacht werden.
Warum wird man zum Täter? Was reitet einen da? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gar nicht solche Gelüste, jemanden so fertig zu machen oder noch vor Publikum und so. Aber es muss das ja geben, wenn das so häufig ist. Also was fühlen diese Täter?
Wir haben zum einen gewisse Risikofaktoren, die einen schneller zum Täter werden lassen. Also ganz klar ist, dass generell eine gewisse Einstellung zur Gewalt da ist, dass man schon positiv Gewalt gegenüber eingestellt ist, dass man grundsätzlich eher mit Aggression versucht, auch Probleme zu lösen, dass man auch aus einem familiären Hintergrund, freundschaftlichen Gruppenhintergrund mit Aggression anders umgeht, dass also diese Problemlösefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit ohne Gewalt nicht vorhanden ist. Da muss man allerdings auch sagen, dass wir eine deutliche Zunahme an Mobbing seit der Corona-Krise gesehen haben. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die nicht gelernt haben, Probleme zu lösen, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren, kann das dazu führen, dass Ängste und Sorgen in Gewalt münden. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass in Corona-Zeiten auch der Freundschaftsbegriff sich verändert hat, dass viele Jugendliche gesagt haben, ich kann meinen Freunden gar nicht mehr vertrauen, aus dem Grund, weil sie physisch nicht mehr anzusehen waren, weil sie nur noch auf das Digitale zurückgesetzt waren. Also so, wenn wir sagen, Kinder und Jugendliche sind digital versiert, das spielt eine große Rolle, ja, aber wenn sie nur noch digital kommunizieren, dann haben sie das Gefühl für die Freundschaften nicht mehr. Und das kann dazu führen, dass man dann Kommunikationsprobleme eben nicht so wie wir verbal vernünftig löst, sondern auch in Form von Aggressionen. Aber es spielt natürlich auch eine gewisse Macht eine Rolle. Also auch die Kompensation von bestimmten Fähigkeiten, die ich nicht habe, gerne hätte und das Gefühl habe, ich kann sie anders nicht erlangen und auch Macht gegenüber bestimmten Personen auszuüben. Auch das spielt beim Mobbing eine gewisse Rolle.
Also Impulskontrolle ist ein Thema, Machtgefühl ist ein Thema, ein bisschen aggressive Grundhaltung ist ein Thema, Gewalttätigkeit oder so. Aber wie sieht's aus mit so Komplexen und Neid und Lieblosigkeit? Ist man vielleicht nicht geliebt worden als Kind oder was?
Es ist schon so, dass wir auch bei vielen Tätern das Gefühl haben, dass sie selber nicht zu Opfer werden wollen. Es ist auch eine Art Schutzfunktion, sage ich mal, dass sie das Gefühl haben, wenn sie jetzt nicht aggressiv gegenüber anderen reagieren, dass sie selber in diese Opferrolle gedrängt werden. Man kann auch sagen, dass eine gewisse Identität oder ein Selbstbild dazu führen können, dass jemand schnell zum Täter wird. Sie haben gesagt, die Selbstliebe, dass man sich selbst nicht mag oder dass man das Gefühl hat, man ist vernachlässigt. Also auch diese emotionale Vernachlässigung kann dazu führen, dass ich natürlich, wenn ich über Probleme oder meine Gefühle nicht sprechen kann, dass ich ein Ventil brauche. Also das sind sicherlich verschiedene Faktoren, die ich nicht einzeln betrachten kann, aber die ich zusammennehmen muss, ganz klar.
Und gibt es Menschen, die so das typische Opfer sind? Ich kann es ja mir gar nicht vorstellen, weil ich ehrlich gesagt, wenn ich so an alle Situationen denke, die ich im Leben gesehen habe, wo Mobbing eine Rolle spielte, da gab es alle Arten von Opfern, starke Charaktere, schwache Charaktere.
Es ist sicherlich so, dass man nicht sagen kann, dass es den idealen Opfertypus gibt. Aber sicherlich kann man feststellen, dass gewisse Verhaltensweisen dazu führen, dass man schnell zum Opfer wird. Zum Beispiel, wenn man sehr schüchtern ist, wenn man sehr zurückhaltend ist und andere das Gefühl haben, man könnte sie schneller beherrschen. Auch wenn zum Beispiel Kinder und Jugendliche, es gilt aber auch für Erwachsene, gerade online viel von ihren Sorgen und Problemen preisgeben. Also wenn sie jemanden suchen und darüber sprechen möchten, dass sie vielleicht Liebeskummer haben oder sie haben Probleme im Job, dass dies als Schwäche angesehen wird und von anderen ausgenutzt wird. Also das haben wir schon. Wir haben aber natürlich auch starke Charaktere, also Personen, die eine bestimmte politische Einstellung haben oder die queer sind oder die für eine Einstellung stehen und die diese Position auch online vertreten, die aber dann eben von bestimmten Gruppen gegangen werden und gemobbt werden. Diese Personen sind häufig sehr stark, aber wir sehen, dass auch diese Personen, wenn das Mobbing zu extrem und zu intensiv und zu stark wird, dass auch sie das Gefühl haben, sie können das nicht mehr aushalten. Also dass sie dann auch die Kanäle irgendwann abschalten und sagen, ich brauche eine Pause. Also es ist nicht so, dass sie dann so ein dickes Fell haben, um das auszuhalten.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte Schuhe, die einigen Kindern nicht gefallen haben. Und im Schulhof traten sie dann der Reihe nach auf diese Schuhe von diesem Mädchen und das hat mir das Herz zerrissen. Ich war schon immer ein sehr sozialer Typ tatsächlich und habe sie dann versucht zu verteidigen. Und dann ist die Situation vorbeigegangen und Jahre später im Gymnasium ist sie dann zu einer herausragenden Mobberin geworden. Und ich habe das ja nie vergessen, diese damalige Zeit, und fand das so krass, wie man sich so verwandelt. Ist man so, dass man vom Opfer eben dann zum Täter wird, weil man nie wieder will, dass einem sowas passiert?
Die Forschung zeigt, dass wir so 20% der Opfer haben, die auch zum Täter werden. Das heißt, es ist eine Art Schutzfunktion, Mechanismus. Es ist aber meistens auch dann, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen früher nicht so adäquat geholfen wurde. Obwohl sie in ihrer Situation ja dem Mädchen geholfen haben, sie geschützt haben, kann es ja sein, dass im Laufe der Zeit noch andere Situationen hinzugekommen sind, die sie so geprägt haben, dass sie gesagt hat, ich kann mich nicht anders wehren, ich kann mich nur wehren, indem ich selber aggressiv bin. Mhm. Wir sehen es zum Beispiel auch im Bereich des Cybermobbings, dass wir sogar Beobachter haben, also Leute, die bei anderen es sehen, die diese Person schützen möchten, dass sie auch dann im Endeffekt gegen den Mobber vorgehen. Also auch eine gewisse Aggression, eine gewisse Mobbinghandlung anwenden. Also wir sehen auch schon aus der psychologischen Sicht, dass ein sich wehren durchaus einen auch zum Täter machen kann.
In so Bürokonstellationen, da gibt's ja auch sowas, ne, so Gruppendynamiken, und dann gibt's so, ne, Leute, die sich besonders lieb haben, die dann jemand ausschließen und tuscheln und vielleicht jemanden sogar kränken. Wie kann man dieses Phänomen noch besser professionell beschreiben? Oder gehört das einfach dazu, ab einer gewissen Stückzahl, so in Frauenteams zum Beispiel, scheint das eine Rolle zu spielen?
Es gibt natürlich den Zickenkrieg, aber das haben wir bei Männern genauso. Bei Männern äußert sich das nur anders. Also die machen ihre Kriege, die führen die einfach anders, auch im Büro. Man muss einfach sehen, dass Frauen eher verbal tätig sind, dass Frauen auch eher so ein bisschen, gerade auch im digitalen Raum, eher mehr schreiben, auch so ein bisschen mehr so Lügen verbreiten. Und die männliche Ebene ist dann schon ein bisschen härter. Also die verbreitet dann eher schon mal Fotos, Videos, sie drohen auch schon mal eher. Also das sind schon auch Unterschiede bei Mann und Frau oder bei Mädchen und bei Jungs, sage ich jetzt mal. Aber es ist sicherlich so, dass wir eine gewisse Gruppendynamik haben im Mobbingprozess. Es ist ja nie nur ein Täter. Und das ist eigentlich auch der Kasus Knaxus, das Problem, dass man diese Gruppendynamik aufbricht. Die meisten Täter können agieren, weil sie Menschen haben, die entweder aktiv mitmachen oder die beobachten und weggucken und das dulden. Und das ist das Problem. Wir müssen eigentlich die Menschen, die zugucken oder die sozusagen mit einem halben Bein in dem Prozess mit drinstehen, die müssen wir eigentlich aufrütteln und sagen, Leute, hier ist eine Grenze überschritten, das hat bei uns in unserem Umfeld nichts zu tun. Diese Mitläufer, die Bystander, das heißt, das ist eigentlich eine ganz wichtige Gruppe, ob das im Jugendbereich ist oder auch im Büroalltag, dass man sagt, genau auf die müssen wir schauen, dass wir die sozusagen auch schulen und ihnen sagen, hallo, ihr müsst hingucken, und weil ihr die Mehrheit seid, könnt ihr aufstehen und können sagen zu den Mobbern, Leute, das wollen wir nicht, das hat bei uns nichts zu suchen. Jetzt muss man natürlich aber auch eines sagen, gerade wenn wir im beruflichen Alltag oder im Beruf stehen und Unternehmen uns angucken, dass Mobbing eigentlich ein Thema ist, das gerne ausgespart wird und viele Unternehmen sich um dieses Thema gar nicht kümmern. Das heißt, weil es ist unangenehm, es hat mit Emotionen zu tun, unter Umständen sind Abteilungen durcheinander, es ist Arbeit und das wollen viele Unternehmen sparen.
Was bedeutet also jetzt genau nochmal Mobbing für die Gesundheit des Opfers seelischer und körperlicher Art?
Was wir ganz klar sehen, dass Mobbing nicht spurlos an einem vorbeigeht, sondern dass wir beim Großteil der Opfer extreme, massive psychische Probleme haben, also auch Langzeitprobleme. Wenn wir das Cybermobbing betrachten bei Kindern und Jugendlichen, dann haben wir ein Drittel, die dauerhaft belastet sind. Das heißt also, die auch nach einem oder anderthalb Jahren kein normales Leben führen können. Und wir sehen, dass auch die Suizidgedanken bei den Betroffenen deutlich zunehmen. Vor einigen Jahren war es jeder fünfte Jugendliche, der von Cybermobbing betroffen war, der daran gedacht hat, heute ist es mittlerweile jeder vierte Jugendliche. Das heißt, die Dramatik, die Belastung für die Psyche ist so extrem stark, dass wir sehen, dass wir Hilfestellung geben müssen und dass wir aber auch präventiv arbeiten müssen, dass es eben gar nicht so weit kommt. Denn wenn wir Betroffene sehen, die zum Teil die Schule nicht mehr beenden können, die Lehre nicht machen können, normalen Beruf nicht ausüben können, die aber auch das Vertrauen in Personen verlieren, auch in Freundschaften. Das heißt, sie haben immer Angst, wenn sie jemanden kennenlernen, meint es der jetzt ehrlich mit mir, ziehen sich eher zurück, isolieren sich. Also das sind schon massive Probleme, die auf diese Menschen zukommen. Und hier müssen wir wirklich vorab etwas tun.
Und die Täter, wenn die dann so gemobbt haben, fühlen die sich dann gut? Also ich meine, weil eigentlich ist ja negative Energie da abgesprüht worden und das ist doch für keine Seele schön.
Ja, das würden wir jetzt denken, das ist für keine Seele schön, aber in dem Moment, wo sie sozusagen sehen, dass sie erfolgreich waren, dass das Opfer am Boden liegt oder die Tränen im Netz geweint werden, dann ist das schon so eine Art Adrenalinausstoß. Das heißt, sie fühlen sich mächtig, sie fühlen sich gut und wenn sie auch noch von anderen bestärkt werden, nämlich von der Gruppe, die mitmacht und die sagen, du bist ein toller Kerl, du hast die Kraft, du hast die Macht, du kannst die fertig machen, du bist hier der Beste, der Stärkste, das sind schon Dinge, die das Selbstbild eines Täters dann prägen. Ja, aber im negativen Sinne. Also sie fühlen sich stark, sie fühlen sich gut, sie fühlen sich unverwundbar.
Und die Masse der Mitläufer, was fühlen die denn?
Also das, denke ich, ist schon sehr unterschiedlich. Also viele denken natürlich, die das mitbekommen, ach, so schlimm wird es schon nicht sein, das wird sich schon regeln. Man muss sich selber nicht aktiv werden. Also sozusagen auch die Verantwortung nach außen an die anderen abgeben. Das ist für das eigene Gewissen sehr schön. Auf der anderen Seite haben viele Mitläufer auch Angst, selber zum Opfer zu werden, wenn sie aktiv eingreifen. Also auch das spielt eine Rolle.
Die Zivilcourage.
Genau, also dass im Endeffekt die Zivilcourage gar nicht ausgeprägt ist oder man Angst hat, Zivilcourage auszuüben, weil man denkt, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich selber zur Zielscheibe. Also es sind schon verschiedene Faktoren, die die Mitläufer beeinflussen. Und es gibt natürlich auch Mitläufer, denen es vollkommen egal ist, was passiert. Das haben wir also.
Aber dann gibt es ja auch die, die dann so applaudieren und nochmal mitmachen, ne, und lachen und so. Also einer wird da in den Fokus genommen und dann hängen sich da widerwärtige Leute dran. Also ich finde es ganz schrecklich. Was sind das für miese Seelen?
Es ist schrecklich, aber es sind auf einmal Gruppenprozesse, die hier auch zum Tragen kommen. Dass wenn einer alleine so etwas macht, ist er ja weniger mächtig. Aber je mehr Leute mitmachen, umso stärker fühlt sich auch die Gruppe. Und wenn auf einmal dann 1.000 oder 10.000 Juhu und Ja schreien, dann ist diese Gruppenmacht, dieses Übermächtige, ist so stark und wirkt so auf das Selbstbild der Einzelnen zurück, dass sie das Gefühl haben, wir sind Mitglied, wir gehören dazu, uns kann keiner was, wir sind die Tollsten, wir sind die Stärksten und wir haben die Macht. Also es sind schon Rückkopplungsprozesse, die hier stattfinden. Also wenn einer etwas tut und es kommt nichts zurück, dann hat das keine Wirkung. Aber die Wirkung kommt dann, indem viele Leute mitmachen. Und je mehr mitmachen, umso mehr springen auch auf. Je mehr schon dabei sind, umso mehr zielen sie die Gruppen an und die Menschen an.
Als ob das so ganz primitive Dinge sind, die in uns stecken und da so wachgerüttelt werden.
Schon im frühen 19. Jahrhundert gab es die Forschung der Psychologie der Massen. Also wie kommt es zu Massenphänomenen, Massengewalt? Wenn einer alleine dasteht und jemanden verprügeln muss oder fertig machen muss, ist das schwierig. Aber je größer die Gruppe ist, umso einfacher wird es, weil man auch das Gefühl hat, keiner ist dagegen. Und je mehr nichts tun oder je mehr dabei sind, haben sie auch das Gefühl, wir sind eine mächtige Wand und wir werden immer größer und immer stärker. Und das Spannende ist auch, wenn viele in einer Gruppe sind, dann sagen auch viele, ja, ich bin es ja nicht alleine, ich bin doch gar nicht schuld. Es ist ja der andere, der Täter ist und ich mache ja nur so ein bisschen. Also ich bin ja eigentlich gar nicht die hauptschuldige Person. Das heißt, unser Gewissen erleichtern wir auch dadurch, dass wir die Verantwortung an die Gruppe abgeben. Und das ist etwas, was psychologisch auch dann dazu führt, dass wir es gar nicht so schlimm finden, dass wir jetzt da mitmachen und mithetzen, weil wir uns das so im Kopf zusammen strukturieren.
Das heißt, wie können wir Außenstehende dazu bringen, dass sie mutig werden, ihre Stimme erheben? Gibt es da einen Trick vielleicht schon an dieser Stelle?
Ich glaube, wir müssen einfach jeder, der zum Beispiel im Netz durch die Gegend läuft, mit offenen Augen rumlaufen. Und es gibt ja Gruppen wie Ich bin hier, die auf Facebook eine ganz große Anzahl mittlerweile sind und die aufrufen dazu und sagen, guckt hin, legt die virtuelle Hand auf die Schulter und sagt immer, ich bin da. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, mit uns könnt ihr reden und die auch Leute ansprechen, die sich im Ton vergreifen. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen selber mehr aktivieren und wenn wir im Netz uns bewegen, dann müssen wir auch für unsere Werte kämpfen, sage ich mal, und die vertreten. Wir sind leider ein bisschen faul. Wir klicken eher weg, als dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass dieses Wegklicken eben schädlich ist auf unsere gesamtgesellschaftlichen Prozesse, ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Das müssen wir gerade auch in die Schulen hineintragen.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Cybermobbing betrifft nur junge Menschen.
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen, dass gerade bei den Erwachsenen 25% Cybermobbing regelmäßig beobachten.
Mythos Nummer 2. Sich als Opfer anderen mitzuteilen, macht die Situation nur schlimmer.
Stimmt nicht. Sie macht sie nur besser, weil ich mich nicht alleine fühle und weil Hilfe kommt.
Mythos Nummer 3. Opfer von Mobbing sind oft schwächer als andere.
Das stimmt nicht. Man muss sich nicht wehren, gewalttätig, man kann es mit Worten tun und vor allem wichtig ist, dass man Hilfe holt und dass man gemeinsam in der Gruppe stark gegen die Mobber vorgeht.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Wie können Eltern erkennen, dass ihr Kind gerade in so einem Mobbing-System gefangen ist, insbesondere dann, wenn das Kind die Eltern gar nicht anspricht?
Meistens ist es so, dass die Kinder die Eltern nicht ansprechen, weil sie Schamgefühl haben, weil sie auch Angst haben, dass die Eltern vielleicht überreagieren. Gerade wenn wir Cybermobbing betrachten, dann haben sie das Gefühl, die Eltern nehmen das Smartphone weg, sie dürfen nicht mehr ins Netz. Sie haben auch Angst, dass die Eltern vielleicht zu schnell irgendjemand informieren und sie dann noch mehr in den Fokus geraten. Also Eltern sollten, glaube ich, einen guten Blick entwickeln für Veränderungen, die ihr Kind zeigt. Also wenn zum Beispiel das Kind auf einmal nicht mehr so gerne zur Schule geht, Schlafschwierigkeiten hat, es aufschreckt, wenn das Handy bimmelt oder wenn es vibriert oder wenn es sagt, ich möchte gar nicht mehr so viel mit dem Internet machen oder mit meinem Smartphone oder wenn es weniger isst oder wenn es mehr isst. Also wenn Dinge passieren, die eigentlich untypisch sind, ich glaube, darauf sollten Eltern achten. Übrigens aber auch Lehrer, auch die sollten geschult werden, hinschauen, wenn sich ihre Schüler verändern. Da muss nicht immer Mobbing dahinter stecken, aber es könnte so sein. Und Kinder auch ansprechen, auch bestimmte Dinge, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das macht nur Sinn, wenn die Kinder den Eltern natürlich auch im Vorfeld vertrauen. Wenn sie wissen, dass ich mit meinen Sorgen zu den Eltern gehen kann und die nicht auf einmal überreagieren. Das heißt also, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also Eltern sollten sich beruhigen, sie sollten klar sein, sie sollten aber auch den Kindern signalisieren, dass sie wissen, dass es sowas gibt. Also sie sollten ganz klar sagen, weil wir wissen, dass es Cybermobbing gibt. Wir wissen auch die verschiedenen Formen und Arten und sie wissen auch, was auf TikTok passiert, was auf WhatsApp passiert, was in der Schule sein kann. Also sie müssen einfach auch viele Informationen sich heute mehr holen, um bei den Kindern auch einen gewissen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Dann öffnen sich die Kinder auch eher.
Weiß denn überhaupt jeder, dass das gerade Mobbing ist, was abgeht? Also ich denke mir so, es gibt ja viele Konflikte und das erstmal zu erkennen, dass da gerade eine Mobbing-Situation besteht, woran erkennt man das genau?
Ich glaube, es ist am Anfang sicherlich schwierig, weil manchmal fängt es ja so an, dass so kleine Konflikte, kleine so Neckereien bei Mädchen oder bei Jungs, dass man sich mal ärgert, vielleicht der eine ist mal bevorzugt worden oder der hat jetzt ein neues Smartphone und ich nicht. Und das kann so langsam anfangen. Aber wenn jemand stärker so in den Fokus gerückt wird als Betroffener, also eine Person, die auf einmal immer wieder irgendwie blöd angegangen wird oder die zum Beispiel in der Schule auf einmal mehr so im Abseits steht, also ausgeschlossen wird, dass man sie nicht mehr anspricht, sie nicht mehr dabei haben will, beim Sport auch nicht, auch zum Beispiel im Netz über WhatsApp, also wenn die nicht mehr informiert wird, wenn irgendwelche Treffen stattfinden, dann kann man schon sagen, dass hier Mobbing sozusagen in den Anfängen steht.
Und im Unternehmen, welche Parallelen?
In den Unternehmen ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich merke, dass eine Person auf einmal in einer Abteilung ausgegrenzt ist, wenn sie zum Beispiel auch zu bestimmten Meetings vielleicht zu spät kommt und sie sagt, ich habe die Informationen aber gar nicht erhalten oder sie hat falsche Informationen erhalten. Das heißt, wenn man sie auch von bestimmten Kommunikationsflüssen fernhält, wenn man auch so den Kaffeeklatsch nicht mehr mit ihr gemeinsam macht, wenn man sie beim Mittagessen ausschließt, das sind schon Zeichen, die eigentlich auf Mobbing hindeuten können. Also da sollte man hellhörig werden.
Was kann ich denn selber tun, wenn ich merke, oh, jetzt gibt's da eine Rotte gegen mich, ich bin von Mobbing betroffen?
Erstmal Ruhe bewahren. Zum Zweiten sich nicht verstecken, weil es wird nicht besser, wenn ich mich nicht öffne und wenn ich versuche, das auszusitzen. Es ist wichtig, dass ich das melde, dass ich mit jemandem spreche. Entweder habe ich eine Freundin oder eine Vertrauensperson, der ich das sagen kann. Im besten Fall habe ich auch in der Schule, wenn es jetzt im schulischen Umfeld stattfindet, dass ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann, also ansprechen kann. Dann sollte ich natürlich auch den Eltern Bescheid geben, was manchmal schwierig ist. Also viele Kinder möchten es nicht so gerne. Und da muss ich als Jugendlicher auch Informationen darüber haben, dass ich vielleicht auch im Netz Hilfe finde. Also wir haben im Netz auch Online-Angebote, zum Beispiel YouPort. Das ist eine Peer-to-Peer-Beratung. Das sind Jugendliche, die selbst Erfahrungen mit Mobbing und Cybermobbing gemacht haben und andere Jugendliche beraten, die gerade auch in diesem Prozess sind. Das müssen wir zum Beispiel in den Schulen machen, dass die Schulen sagen, es gibt hier Hilfsmöglichkeiten im Netz. Wir haben vielleicht auch einen Schulpsychologen, der hier zuständig ist, aber dass man einfach ein breites Angebot, ein Hilfsangebot auch sichtbar macht, sage ich jetzt mal.
Und im Team, wenn wir da gar keinen Psychologen haben, wie kann man dann schaffen, diese Erwachsenen, die sich so komisch, fast kindlich benehmen, da erstmal drauf einzuschwingen, dass hier ein Mobbing-Thema besteht?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich die Unternehmen in der heutigen Zeit wirklich mit dem Thema Mobbing stärker befassen und das auch auf die Unternehmensagenda schreiben. Dass sie ganz klar auch sagen, wir haben jemanden im Unternehmen, der sich damit befasst und der sich darum kümmert, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich stehe nicht alleine da, weil meistens zum Abteilungsleiter oder zum Kollegen geht man dann vielleicht nicht so gerne und man geht vielleicht auch nicht so gerne zu einer Tür und klopft da, dass jeder sieht, jetzt habe ich ein Problem, sondern das Unternehmen auch so eine Art Online-Beratung einrichten. Das heißt dann, wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung, normal ist, wo man sich beraten lassen möchte, dass die Unternehmen das anbieten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, weil in den meisten Unternehmen gibt es das nämlich leider nicht. Da wird es einfach unter den Teppich gekehrt und der Mitarbeiter traut sich dann auch nicht, mit jemandem zu reden. Und wenn ich im Unternehmen jetzt keinen habe, der mir hilft, dann muss ich als Erwachsener auch gucken, ja, welchen Experten finde ich denn dann? Und dann kann ich vielleicht bei der Internetbeschwerdestelle im Netz gucken, beim Weißen Ring im Netz gucken und da Hilfe finden. Also es ist ganz wichtig, dass man guckt, gibt es irgendwo Experten, wenn mein Unternehmen das nicht zur Verfügung stellt, mit denen ich reden kann. Denn dieses Alleingelassensein und dieses Nichtstun, das Versuchen zu unterdrücken und wegzudrücken, das macht alles nur noch schlimmer.
Manche Schulen verbannen das Smartphone. Ist das ein guter Plan?
Also wenn ich das Smartphone verbannen möchte, um Mobbing zu verhindern, dann ist es sicherlich ein ganz schlechter Plan, weil Mobbing ja nicht unbedingt jetzt vom Smartphone in der Schule stattfindet, sondern 24 Stunden, wenn sie dann im Schulbus sitzen, zu Hause, im Kinderzimmer oder beim Sport oder im Verein sind. Das heißt also, mit dem Smartphone-Verbot verhindere ich kein Mobbing. Mhm. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Präventionsarbeit in die Schulen zu tragen und zwar verpflichtend in allen Schulen bei den Jüngsten anfangen.
Wenn jemand Mobbing-Opfer geworden ist, wie baue ich diesen Menschen wieder auf, dass er dann doch irgendwie wieder Vertrauen kriegt?
In der Psychologie sprechen wir ja so gerne von der Resilienz. Das heißt, dass jemand auch fähig sein muss oder werden muss, auch mit bestimmten Dingen wieder umgehen zu können, sich selbst auch zu vertrauen, dass er auch selber wieder stärker wird und das Gefühl hat, auch gut zu sein und mit den Dingen umgehen zu können. Das ist ganz wichtig, dass man den Menschen das Gefühl gibt, sie sind auch nicht schuld. Sie sind gut so, wie sie sind. Und die Täter, die Mobber sind eigentlich diejenigen, die etwas falsch machen und die haben kein Recht, das zu tun. Die Psyche muss hier schon wieder aufgebaut werden. Man sollte schon auch Expertenrat in Anspruch nehmen und sich hier auch Hilfe holen.
Und was ist, wenn man merkt als Eltern, dass das eigene Kind ein Täter ist?
Das ist eine ganz schwierige Situation, weil die meisten Eltern wollen das natürlich nicht wahrhaben. Also mein Kind tut so etwas nicht. Es ist natürlich schwierig zu sagen, mein Kind ist ein Täter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als Eltern klar machen muss, was für eine Situation habe ich? Was ist überhaupt passiert? Dass man das auch dokumentiert, auch als Elternteil, dass ich das auch, wenn ich das mitbekomme von der Schule oder vielleicht auch von den Eltern des Opfers, dass ich selber ruhig bleibe, dass ich das einfach mal vor mich hinlege und sage, das ist vorgefallen, mein Kind ist daran beteiligt. Und dass ich auch ganz klar sage, wir müssen hier Konsequenzen ziehen. Also auch dem Kind sagen, das ist ein Verhalten, das geht bei uns nicht. Das ist nicht in Ordnung und das muss sanktioniert werden. Mhm. Also das Schlimmste ist, was man auch einem Täter antun kann, dass man entweder ihn lobt und sagt, das ist prima, da müssen die anderen durch. Auch das ist ja oft so, dass es dann so herabgespielt wird. Ist ja nicht so schlimm. Das muss unter den Jugendlichen, in der Pubertät ist das schon mal so. In der Pubertät ist das nicht so und das muss auch nicht sein. Das müssen Kinder lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Eltern sich das auch eingestehen, dass sie auch sich dann Hilfe holen, dass sie das meistens selber nicht lösen können. Ganz klar. Also, dass man versucht, einen fremden Experten zu Rate zu ziehen, mitzunehmen, weil das Kind, wenn es zum Täter wird, sozusagen auch bei den Eltern ganz andere Spannungsverhältnisse sind. Auch die Kommunikation kann unter Umständen gar nicht richtig stattfinden. Ja? Das heißt, dass man dann auch sagt, man muss mit dem Kind, mit meinem Täterkind, auch zu einem Experten gehen, um dieses Problem lösen zu können.
Ja, für die Eltern ist ja auch so ein Schuldgefühl wahrscheinlich dabei. Die denken sich ja, oh, was haben wir falsch gemacht, dass unser Kind so agiert?
Ja, wir haben Eltern, die ein gewisses Schuldgefühl haben. Wir haben aber auch Eltern, die sagen, ist egal, ist ja nicht so schlimm, da müssen die durch. Also auch okay. Das haben wir. Und wir haben auch Eltern, die das bei den Kindern eher bestärken. Die sagen, ist auch richtig, die klopfen dem Kind auf die Schulter, ist in Ordnung. Du bist ein harter Kerl, das ist gut so. Also wir haben eben auch Menschen, für die Gewalt zur Normalität gehört. Gewalt im Umgang und in der Kommunikation, um Konflikte zu lösen. Auch das haben wir. Auch das müssen wir anerkennen, dass es so ist. Und dann können wir natürlich bei den Eltern relativ schwer nur zu Lösungen finden.
Präventionsstrategien, was sind Ihre wichtigsten Wünsche an uns?
Mein Wunsch wäre eigentlich, was wir schon seit Jahren fordern, dass wir Präventionsmanagement sozusagen in alle Schulen bringen. Das heißt, dass wir bei der Grundschule anfangen und dann nicht nur einen Präventionstag zum Thema Mobbing, Cybermobbing machen, sondern dass es in das Schulcurriculum aufgenommen wird, dass die Schüler gezielt, dauerhaft geschult werden zu dieser Thematik. Was ist das? Was bedeutet das? Was bewirkt das bei den Betroffenen? Was macht das mit den Tätern? Wie kann ich dagegen vorgehen? Wie können wir unser System verändern? Und dass das einfach in die Struktur der Schule gehört. Das Spannende ist, dass wir, wenn wir mal ins Ausland gucken, in den Niederlanden 2016 wurde eingeführt eine Verpflichtung an allen Schulen zum Thema Cybermobbing. Prävention. Und wir sehen, dass bis praktisch Jahr 2020, als Corona anfing, die Zahlen von Cybermobbing deutlich zurückgegangen sind und deutlich niedriger waren als bei uns in Deutschland. Das heißt also, man sieht, Prävention hilft. Also wenn wir bei den 14- bis 16-Jährigen gucken, in Deutschland sind 25 von Cybermobbing betroffen, 25%. In den Niederlanden waren es 15. Wir können nicht jeden Täter davor schützen, Täter zu werden, auch nicht jeden Betroffenen schützen, aber wir können eine deutliche Zahl davor dahindern. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig.
Und gibt es auch noch Gedanken für die Gesellschaft oder für die sozialen Plattformen insgesamt, was da noch verbessert werden könnte?
Ganz wichtig ist, dass die sozialen Medien, sozialen Plattformen, die Anbieter stärker in die Verpflichtung genommen werden, auch Hilfsangebote zu bieten, auch zu finanzieren. Also wir haben vor Jahren eine Studie mit Experten weltweit durchgeführt und die haben festgestellt, dass wir einen digitalen Notknopf gerne hätten auf allen sozialen Netzwerken, also so einen Notfall-SOS-Button. Den haben jetzt die Franzosen, witzigerweise führen die den ein. Das heißt, ob TikTok, ob YouTube, ob wo immer sie sich befinden, wird sozusagen ein digitaler, immer sichtbarer Knopf eingeführt, den dann betroffene Beobachter drücken können, wo sie direkt an Hilfestellung kommen. Ihnen wird direkt zugeordnet jemand, mit dem sie reden können, der unter Umständen auch vor Ort ist. Es ist sozusagen ein Hilfssystem, dass bestimmte Dinge gar nicht eskalieren können oder dass Betroffene nicht alleine gelassen werden. Das direkt im ersten Moment, wenn ich merke, da entwickelt sich, da ist eine Dynamik. Es ist noch nicht so schlimm, aber es fängt an, dass ich dann schon beginne und da eingreifen kann. Ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Faktor und den bräuchten wir einfach auch in Deutschland.
Wow, ja, haben Sie recht. Ich hoffe, dass alle, die betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist, jetzt sensibilisiert sind. Vielen Dank, Frau Dr. Katharina Katzer, für diese vielen wichtigen Tipps, Hinweise und auch Ihren Appell.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.
Danke. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Und ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn du Fragen hast, Kritik, Themenvorschläge, dann schreibe uns an podcast@tk.de oder nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!